Hallo und herzlich willkommen, liebe SupporterInnen, bei Hooked on Topic Nummer 131, wieder mit mir und dem Tom.
Hallo.
Hallo, lieber Tom. Wir beide haben ganz frisch, beziehungsweise bei mir ist es ganz frisch, bei mir war es nämlich gestern Abend, bei dir ist es schon ein paar Tage länger her, Stray durchgespielt. Das Katzenspiel, das die gesamte Videospielwelt und auch die Welt darüber hinaus ja im Sturm erobert hat. Man hört Leute über Videospiele reden, die normalerweise gar keinen Kontakt mit Videospielen haben, die alle Bock auf dieses Spiel haben. Und wir haben uns gedacht, wir nutzen Stray so ein bisschen als Motivator dafür, über Tiere allgemein. Vielleicht auch Katzen, aber allgemein Tiere in Videospielen zu reden. Also besonders erwähnenswerte Tiere in all ihren Formen und Farben. Wir haben uns jetzt auch nicht dagegen gesperrt, anthropomorphe Tiere hier mit reinzunehmen in unseren Listen. Wir wissen jetzt noch nicht genau, wie unsere Listen aussehen, aber wir haben gerade schon darüber geredet, dass das jetzt kein großer Teil unserer Listen ist. Aber wenn dann mal ein solches Tier vorkommt, auch nicht wild. Aber ganz allgemein wollten wir einfach mal darüber reden, was denn so an besonders erwähnenswerten tierischen Gefährten wir begegnet sind in unserer Videospielkarriere. Genau. Was für ein ARD-Anmoderatorsatz das war.
Ich meine, es ist auch so ein typisches Ding, aus dem man easy eine Top-10-Liste oder sowas machen könnte, ne? Die besten Begleiter oder einfach nur die besten Tiere in Videospielen. Aber es passt halt gerade ganz gut, weil bei Stray ist ja einer der Hauptgründe, weshalb das so durch die Decke geht, die Art und Weise, wie du da eine Katze spielst und wie sie animiert ist und wie das alles stattfindet. Und da ist es so zentral das Verkaufsargument quasi. Und ich glaube auch viele andere Entwicklerstudios ärgern sich ein bisschen, dass sie so denken, ach scheiße.
Ja, wir haben ganze Zeit immer nur Katzen zum Petten reingemacht, das war so obvious.
Ja, genau. Das war, genau, es ist so offensichtlich, wir hätten uns einfach darauf fokussieren sollen. Aber nee, freut mich ja auch, wenn ich Stray nur gut finde, aber haben wir ja schon im normalen Podcast besprochen. Ich habe sehr festgestellt, man könnte auch eine eigene Liste der Top 10 oder 20 Pferde in Videospielen machen, weil das ist das Tier, das mir am häufigsten untergekommen ist.
Und das stimmt, aber oftmal habe ich es nicht so ganz für mich nachvollziehen können, weil die Pferde in den allermeisten Fällen für mich halt nur dieses Transportmittel sind. Als Beispiel, ich weiß nicht, ob du den bei dir in der Liste hast. Hast du Roach bei dir in der Liste von Witcher 3?
Ja.
Ja. Da bin ich gespannt drauf. Vielleicht könnte man damit mal anfangen, weil für mich Roach ist einfach dieses random Pferd, ohne jede Emotion, die ich damit verbinde, sondern einfach dieses Transportmittel, wie so ein Auto in GTA, dem ich gar keine Emotion zuweisen kann bei mir.
Ja, also er steht halt nicht so im Zentrum wie bei manch anderem Spiel, weißt du? Also die meiste Zeit ist er das auch. Er ist einfach nur dieses Mittel zum Zweck, wird aber auch ein bisschen charakterisiert, sei es über Journaleinträge oder durch manche Kommentare, die dann Geralt ihm gegenüber hat. Ich muss gerade überlegen, es gibt, glaube ich, auch Quests mit Roach, es gibt irgendwas. Es gibt so ein Ding, ich weiß nicht, ob das im Spiel ist oder ob das in einem der Bücher stattfindet, wo Roach auf einem Haus steht?
Ja, es gibt also das mit dem Haus, weiß ich nicht, ob das konkret ist, aber es gibt im Spiel eine Quest, wo in Deutschland Uke Bosse das Pferd spricht. Das weiß ich.
Ja, doch, genau, das, wo er spricht. Und solche Spielereien mag ich dann halt schon. Deswegen, also Roach hätte ich ja auch mit drin als eines der Tierbegleiter, die mir dann auch im Kopf geblieben ist nach dem Spiel. Aber weil es halt auch schon das ist ja einfach Geralds Pferd schon. Also das ist ja etabliert. Du suchst ja nicht ein Pferd aus oder so. Er hat das ja schon.
Und das passiert übrigens in dem Blood and Wine DLC. Deswegen habe ich die selbst auch nie gespielt, weil seltsamerweise habe ich den DLC nie gespielt. Ich habe den ersten
aber
DLC
gespielt. Aber du hattest Hearts of Stone gespielt, oder?
Genau, Hearts of Stone hatte ich dann mal gespielt. Und bei Blood
Spiel
and Wine
Blood and Wine ist super.
Ja, ich glaube, meine Intention war dann, auf die Series X Version zu warten, weil die kommt dann ja einfach bald und dann wurde die halt auf 2034 verschoben.
Stimmt.
Ich glaube, das war der Grund dahinter. Aber ja, habe ich vor, weil das ist ja für viele Leute der Lieblingspart an Witcher 3 sogar.
Ja.
Und du magst das ja, glaube ich, auch sehr gern.
Die DLCs sind einfach, dadurch, dass sie so kompaktere Versionen sind vom Hauptspiel, funktionieren die noch mal besser rein aus einer Pacing-Sicht. Beide.
Ja, aber deswegen, ich habe diese Begegnung selbst nie gehabt. Für mich war Roach schon immer dieses leicht glitschige Pferd. Deswegen hatte ich dann selbst nicht die große Verbindung mit dem verbunden. Für mich war es dann halt wie so ein ich muss sagen, dass ja eigentlich namenlose Pferd in sowas wie Red Dead Redemption 2 hat mir deutlich besser gefallen, weil das hat jetzt auch keine große Verbindung zur Geschichte, aber wirkt so wahnsinnig realistisch mit seinen ganzen Bewegungen und wie es fällt, wenn es sich mal wehtut und sowas. Da haben sie es dann voll durch diese unglaublichen Produktionswerte und die Animation geschafft, dass ich mich um dieses Pferd kümmere. Beziehungsweise es hat dann ja auch mal so einen kleinen Story-Zusammenhang am Ende des Spiels. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Beziehungsweise hast du es überhaupt durchgespielt?
Nee, ich habe Red Dead 2 nicht durchgespielt. Ja, also der technische Aspekt in Red Dead Redemption 2, den finde ich mega beeindruckend, dass das so detailliert dargestellt wird, dass du die Muskeln siehst. Und ich meine, damit haben sie schon in Red Dead 1 angefangen. In Red Dead 1 sehen die Pferde auch super aus. Und in Red Dead 1 möchte ich auch noch mal hervorheben, Undead Nightmare, wo du die vier Pferde der Reiter der Apokalypse finden kannst, was ich hervorragend finde. Ist ein sehr schöner Touch. Das mochte ich sehr. Ansonsten gibst du dem Pferd ja quasi deinen eigenen Namen. Also das heißt ja dann so, wie du möchtest, dass es heißt. Genau. Aber ja, der technische Aspekt ist hervorragend. Also wirklich. Und ich meine, sie haben es ja voll übertrieben. Ist das nicht das Spiel, wo die Hoden wachsen und schrumpfen, je nachdem,
angeblich,
wie kalt es ist?
Ich habe selbst nie überprüft, aber das war das große Meme über diesem Spiel, genau, dass genau das passiert. Aber ich meine, es würde ja auch Sinn ergeben für Rockstar und ihre extreme Detailverliebtheit und der Wille dazu, die Mitarbeiter für 2 Monate crunchen zu lassen, damit die Hoden kleiner werden, wenn es kalt ist.
Das ist ja jetzt besser geworden.
Gab es gerade einen ganz aktuellen Bloomberg-Artikel, der sehr schön ist zu lesen, der mich sehr viel optimistischer für GTA 6 hat werden lassen.
Ja, mich auch, aber da reden wir im nächsten regulären Podcast.
Da reden wir im nächsten regulären Podcast, ganz genau. es gibt allerdings auch, ich nutze das mal kurz als kleinen Übergang, nur als Erwähnung, den Hund von heißt er Franklin? Ja, ne?
In GTA 5. In GTA 5. Meinst du?
Ja. Da bist du in einer Szene unterwegs mit diesem Hund, der dann auch wegrennt und anfängt, einen anderen Hund zu begatten.
Ja, das ganz am Anfang,
Das ist ganz am Anfang. Ja. Und das würde ich nur kurz erwähnen, weil es gibt so einen Clip von Giant Bomb, wo die das spielen und du musst dann ja den Hund dazu bringen, dass er aufhört, diesen Hund zu begatten, weil du den für was anderes brauchst. Und ich glaube, es ist Vinny Caravella, der da spielt und der schießt dann straight up einfach dem anderen Hund in den Kopf.
Da wäre ich nicht mal drauf gekommen, dass
das ist wirklich das Abgefuckteste, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Aber auch das Lustigste. Diesen Clip wollte ich einfach mal kurz erwähnen.
Das ist wirklich, also ich finde halt so lustig, das zeigt einfach, was GTA für eine merkwürdige Reihe ist, weil da denke ich jetzt auch, man ist das krank, aber man macht in GTA nur kranke Sachen.
Genau. Dann würde ich einfach mal direkt den Übergang nutzen und einen der offensichtlichsten Beispiele in diesem Bereich mir schnappen und ausgehend
bleiben
von...
Bleiben wir bei Pferden.
Genau. Ja. Würde ich jetzt, glaube ich, das offensichtlichste Pferd nehmen hier und zwar Agro aus Shadow of the Colossus.
Ich finde nicht, dass das offensichtlichste Pferd ist, aber...
Wärst du zu Epona gegangen?
Ja,
weil auch
das
da
ist
würde
für
ich
mich
halt,
das offensichtlichste Pferd.
Ja, aber weil auch da finde ich halt, Epona ist halt einfach so ein Pferd.
Naja, Robin, jetzt komm, mach du erstmal Agro und dann können wir weiterreden.
Ich habe Gefühl, du machst direkt Agro gerade. dann mache ich Agro. Agro ist, finde ich, das offensichtlichste, so eines der, nicht nur Pferd, sondern allgemein Tier in Videospielen, weil das ist so in meiner Erinnerung auch eines der ersten Tiere in so einem Spiel, wo halt die Reaktion darauf ist, holy shit, das ist einfach wie so ein echtes Tier. Das ist nicht einfach nur dieses Gameplay-Werkzeug, sondern hier so haben die einfach ein Tier gebaut, wo ja eine der zentralen Sachen ist, die ganz oft man hört, dass es halt nicht einfach nur, du kontrollierst nicht das Tier, sondern du kontrollierst Wanda, der auf dem Tier sitzt und dann das Tier versucht zu kontrollieren. Und das funktioniert natürlich auch im allermeisten Fällen, aber wenn du zum Beispiel mit diesem Tier auf eine Klippe zurennst, dann wird Agro sich dagegen auch wehren, langsamer werden. Du kannst mit ihm nicht so schnell beschleunigen, weil er sich einfach weigert zu sprinten, wenn die Gegenden zu eng sind. Und das ist rein ein spielerischer Faktor, der das erreicht, dass das Agro dadurch so natürlich wirkt. Aber dann gibt's natürlich auch die erzählerische Komponente, wie Agro so ein bisschen, also nicht direkt in den Plot, es gibt ja sowieso keinen großen Plot in Shadow of the Colossus, aber so indirekt in die Spannungskurve dieses Plots mit reingenommen wird. Und ich finde, das zusammen macht aus Agro eines der besten Beispiele für überzeugende und nahegehende Tiere in Spielen.
Ja, ich finde es super, dass du nicht 100% Kontrolle über das Tier hast, weil es halt ein Tier ist und nicht einfach nur dein Werkzeug sozusagen. Mhm. Und dass es dann auch so Details gibt wie Idle-Animationen, dass es irgendwie dann anfängt zu grasen oder so, wenn es einfach mal ein bisschen stehen lässt. Mhm. Also da steckt sehr viel Liebe drin. Und dadurch, dass es dann so echt wirkt und dadurch, dass es eben dein einziger Begleiter ist, entsteht da absolut eine Beziehung zu dem Pferd. Also ja, finde ich ein ganz, ganz tolles Beispiel.
Ist ja nicht nur der einzige Begleiter, sondern im Grunde der einzige Freund, ne, der einzige Partner, den du in dieser gesamten Spielwelt überhaupt hast. Dadurch, dass es ja keine NPCs gibt, die du triffst, keine andere lebendigen Menschen, ist das so dein einzelner, dein einziger Verbündeter, der dich mit dir gegen diese Goliaths stellt und dir halt immer, also ne, dem du 100% vertrauen kannst, und das hat dann ja auch mit dem Ende zu tun und wie dort dieses Tier genutzt wird für die dramaturgische, für das Storytelling. Ja, also ich glaube, muss man unbedingt in einer solchen Liste erwähnen. Und du darfst mir jetzt erklären, wieso das bei Epona auch so ist, weil ich habe ja auch nicht so viel.
Ich wollte vorher noch bei Aggro fragen, gerade wo du die Story erwähnst, jetzt kommen wir natürlich auch ein bisschen ins Spoiler-Territorium, nur damit ihr es wisst. Wir müssen es auch nicht komplett aussprechen, aber wie findest denn du das, was sie am Ende machen von Shadow of the Colossus, wo etwas passiert und dann stellt sich heraus, ach so, so war es dann doch nicht.
Ja, genau.
Falls du weißt, was ich meine.
Ich würde sagen, wenn wir darüber reden, dann geben wir straight up eine Spoilerwarnung raus, würde ich sagen, an diesem Punkt. Weil Aggro halt am, also nochmal, Spoilerwarnung, 5 Sekunden, 1, 2, 3, 4, 5. Auf dem Weg zum letzten Koloss, gegen den du kämpfst, stürzt halt eine Brücke ein und Aggro hilft dir halt, da drüber zu kommen und opfert sich quasi, damit du da drüber kommst, aber fällt dann selbst die Klippe hinunter und es ist unfassbar dramatisch und fällt halt ins Wasser und das ist halt ein wirklich wahnsinnig emotionaler Moment für dieses Spiel. Wie gesagt, ist dein einziger Freund in dieser Spielwelt. Und wenn du dir auch mal irgendwie so Let's Plays irgendwie anguckst von dem Spiel, da bricht es viele Leute, wenn das passiert. Und was du dort erwähnst, ist, dass halt in der Endsequenz dir gezeigt wird, dass Aggro noch lebt und dass Aggro halt angehumpelt kommt und er fein ist. Finde ich ehrlich gesagt komplett okay. Ich finde, dass er fällt ja ins Wasser, das heißt, sie haben eine Ausrede, ne, warum das passiert ist. Aber vor allen Dingen, ich finde es deshalb okay, weil dieses Spiel sowieso schon, also ich weiß nicht, ob nihilistisch unbedingt die richtige Bezeichnung ist, aber eine im Großen und Ganzen so ein bisschen hoffnungsloses Ende hat. Und das kriegt dann am Ende eben mit dem Tier, mit dem Pferd, aber auch mit der Frau so ein bisschen so einen positiveren Spin. Und ich finde, das ist dann okay. Es ist nicht hier alle leben und alles ist cool und nichts hatte Konsequenzen, sondern das hat richtig krasse Konsequenzen, was du hier machst in dieser Spielwelt, aber dein Pferd lebt halt noch. Und das ist so ein Hoffnungsschimmer, den ich da sehr gerne nehme.
Okay. Das finde ich nur interessant, weil ich glaube, da kann man in beide Richtungen gehen. Und ich weiß es bei mir selbst tatsächlich auch nicht so richtig. Mhm. Also ich glaube wirklich, was dagegen habe ich auch nicht. In der Regel mag ich aber diesen Trope nicht von, oh, guck mal hier, also ne, Uncharted 3 oder sowas, guck mal hier, was Dramatisches passiert und dann, ach,
ja,
doch
ja,
nicht.
Star Wars, Skywalker macht ja, das ganz ja, viel, ja. Rise of Skywalker. Grundsätzlich bin ich da auch überhaupt kein Freund von, aber ich finde, dadurch, dass es halt diese Konsequenzen an anderer Stelle so verdeutlicht, finde ich das okay, wenn in diesem Fall die so ein bisschen cheaten und sagen, übrigens, dein Pferd lebt noch. Das finde ich okay.
Ja. Okay, genau. Dann können wir jetzt zu The Legend of Zelda kommen, zu Epona.
Sehr gerne.
Die in Ocarina of Time zum ersten Mal eingeführt wird als dein Begleiter. Und ich mag halt die Art und Weise, wie das alles passiert, wie es aufgebaut wird. Weil du bist am Anfang ein junger, kleiner Link. Du kommst in die London Ranch und da gibt's Epona. Und Epona ist noch ein Pony, ein kleines. Und du lernst das Lied kennen von der einen dort, Eponas Lied, weil ja Musik eine große Rolle spielt in Ocarina of Time, und weißt dann schon mal, ah, okay, hier hast du das Lied von Epona gelernt. Und dann hast du aber Epona nicht sofort. Also es ist nicht der Ort, an dem du Epona bekommst, sondern danach geht dein Abenteuer erstmal weiter. Und dann Stunden später, wenn auch der Timeskip stattfindet und du bist erwachsener Link in einem sehr finsterem Hyrule, dann triffst du erwachsenes Epona, die erwachsene Epona wieder und kannst sie beschwören mit diesem Lied. Und das finde ich total schön, dass das auf diese Art und Weise aufgebaut wird, dass der kleine Link das Vertrauen von Epona als Kind gewinnt und sie sich dann noch an dich erinnert, wenn du groß wirst und später wiederkommst, weil für das Pferd ist ja tatsächlich Zeit vergangen. Mhm. Und das finde ich ist allein schon, also auch für die Zeit, in der das stattfindet, für das, was es sonst so gab im Videospielbereich, finde ich das hervorragend. Und auch in den weiteren Spielen, in Majora's Mask zum Beispiel, verlierst du Epona sofort. Also dieses Pferd, zu dem du bereits eine Bindung aufgebaut hast, das wird entführt von Skull Kid. Okay. Das ist eine deiner Kernmotivationen, Epona zu retten in Majora's Mask. Mhm. Und Majora's Mask habe ich selber nie durchgespielt, aber trotzdem, dieses Intro ist sehr impactful, sehr beeindruckend. Und deswegen, und auch, weil es halt dann schon diese Werkzeugfunktion einnimmt. Also das wird dann nicht auf eine Art und Weise realistisch dargestellt, wie es jetzt in Shadow of the Colossus wird. Muss es aber auch nicht in der Welt von Zelda, meiner Meinung nach. Aber das finde ich super. Es kommt dann auch in anderen Spielen noch vor, aber dann immer eher so in einer untergeordneten Rolle. Also in Twilight Princess spielt es noch eine große Rolle, aber in Breath of the Wild oder so, da kriegst du Epona, glaube ich, nur durchs Amiibo.
Oh, mm-hmm.
Was super doof ist. Aber ansonsten, das sind so, also Ocarina of Time ist so meine Hauptverbindung mit dem Pferd.
Ja, okay, das ergibt ja total Sinn, weil da hat es dann ja auch wirklich eine sehr direkte Story-Zusammenhang. Und Ocarina of Time habe ich ja nur mal in dem 3DS-Remake gespielt, das ist einfach ein bisschen zu lange her, da habe ich das gar nicht mehr so genau im Kopf gehabt. Weil ja, das ergibt dann ja wirklich einfach straight up Sinn. Ich erinnere mich gerade auch an diese Ranch-Koppel in der genau. Overworld.
Jetzt, wo das du ist vor allem lustig. Du musst Epona nicht haben in Ocarina of Time.
Okay.
Was ich super strange finde. Ich kann mir nicht vorstellen, Ocarina of Time ohne Epona, weil der Titelbildschirm des Spiels ist, wie Link auf Epona durch die Landschaft reitet.
Ja, das ist eine der zentralsten Fantasien, die dieses Spiel transportiert.
Ja, das habe ich jetzt auch nur mal im Nachhinein in der Recherche hier für den Podcast in einem Wikipedia-Artikel gelesen, im Zelda-Wiki. Und konnte es kaum glauben, weil da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass du das Pferd vielleicht gar nicht brauchst.
Einfach, weil du als Erwachsener nicht zu dieser Koppel zurückkehren musst?
Ja, ich weiß nicht genau, an welcher Stelle du dann was skippst, ob das schon als Kind ist oder so. Aber als Kind musst du, glaube ich, diese London-Farm einfach machen. Aber bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, habe es ja schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt.
Okay, alles klar. Dann soll es das gewesen sein zu Epona. Gibt es Epona? Nee, in Skyward Sword kann es Epona ja auch nicht geben, oder?
Nee,
wir könnten nicht so viel Sinn geben. Nee. Dann gibt es noch Twilight Princess, da bist du ja der Wolf, also gibt es ihn doch auch nicht, ne?
Stimmt, doch, in Twilight Princess gibt es Epona, ja.
Da reitest du mit Epona
durch die Gegend. Ja, stimmt, du auch.
Da ist doch sogar der Endboss das, ne? Dass du auf Epona währenddessen rumreitest.
Ja, und du hast ja diese Brückensequenz, diese berühmte, also da gibt es
diverse Sachen. Genau. Ich dachte gerade
immer. Und es gibt in den 2D-Spielen halt auch manchmal Epona, aber ich glaube immer nur in so einer untergeordneten Rolle.
Okay, ja, ich hatte gerade im Kopf, dass das durch den Hund, durch den Wolf ersetzt wurde, indem man sich verwandelt. Nee. Aber dem ist ja nicht so. Ich möchte gerne noch mal zu einem Hund kommen. Und ein Hund, der auch einen sehr großen Gameplay-Fokus hat, was mir dann immer noch mal besonders gut gefällt, ne? Wenn die auch im Gameplay sehr relevant sind, diese Tiere. Und das ist bei dem Spiel Rule of Rose. Eines der, wenn nicht sogar das teuerste PS2-Spiel, also das ist mittlerweile sehr weit oben mit dabei. Mittlerweile für 500 € und mehr geht das mittlerweile weg. Ist ein Horrorspiel im Stile eines Silent Hills, also ihr habt feste Kameraperspektiven und lauft dort herum, ihr seid eine junge Frau. Sehr psychologischer Horror, sehr abgefuckt, erschien auch in nur sehr begrenzter Kapazität, weil es für diverse Kontroversen zum Release gesorgt hat, weil es halt, wie gesagt, wirklich fucked up ist und auch viel Kinder in seiner Story behandelt. Und eine der zentralen Charaktere in diesem Spiel ist der Hund Brown. Den triffst du bereits früh am Anfang des Spiels und dauert dann ein bisschen länger, bis du den wirklich als ein Helfer im Gameplay freischaltest. Aber dann ist er ein ganz zentraler Teil des Gameplays, aber nicht als Helfer im Kampf. Er kann zwar Gegner so ablenken, aber ist im Grunde im Kampf irrelevant größtenteils, nicht immer, aber größtenteils, sondern wofür du ihn vor allen Dingen benutzt, ist tatsächlich, um dich zurechtzufinden und um Items zu finden. Es gibt so eine Funktion in diesem Spiel, die ich super cool finde, ist, wo du ihm ein Items geben kannst, an dem er dann schnüffelt und dann findet er dann sucht er konkret dieses Item. Das heißt zum Beispiel ein Heil-Item. Du kannst ihm ein Heil-Item geben und sag, hier, such mal danach. Und dann läuft er wirklich durch die Map und fängt an, an Türen zu kratzen, um dir zu sagen, geh mal hier durch, und leitet dich dann so durch eine Map hilft dir so dabei, zum Beispiel Heil-Items zu finden. Und ich finde, das ist für so ein Survival-Horror-Ding eine ganz, ganz, ganz coole Spielidee. Und was man natürlich erzählerisch mit so einem Hund alles machen kann im Survival-Horror-Spiel, das muss ich, glaube ich, nicht noch weiter erläutern.
Ja, schon. Also ich habe mit Rule of Rose mich selbst noch nicht so intensiv beschäftigt, dass ich jetzt diese Rolle kenne, weil ich auch die meiste Zeit davon ausgegangen bin, dass wir das irgendwann mal noch spielen. Aber ich weiß noch, wie wir uns zu Anfang von Hooked mal gesagt haben, ach, irgendwann holen wir uns das einfach mal für 200 Euro. Und inzwischen kostet es halt immer mehr.
Ich habe das auch immer im Blick gehabt, so, für 150 nicht mehr zu viel, 200 ist mir zu viel. Mittlerweile kostet es halt, ja, es wird immer teurer und teurer und teurer.
Ja, genau, also zwischen 300 und 400 Euro muss
man halt. Man kann es halt ziemlich problemlos auf einem Emulator spielen, das sollte man vielleicht dazu sagen. Und das ist, also ich sehe gerade bei eBay, die oberen Vorschläge sind 699 Euro, 800 Euro, 460 Euro.
Ich habe halt gerade mal ich habe auch bei eBay geguckt, aber ich gehe dann immer auf tatsächlich verkaufte Artikel, um zu sehen, was die Leute auch wirklich bezahlt haben. Und für neue Versionen, also versiegelt, gibt es ganz teure Sachen, aber die anderen sind so zwischen 300 und 400. Was aber auch verrückt ist, also bezahlt nicht so viel für ein gebrauchtes Videospiel, Leute.
Naja, wenn ihr halt Sammler seid und die Kohle habt, why not? Aber nein, in der Regel.
Selbst da würde ich sagen, why?
Ja, ist halt das Hobby von manchen Leuten, aber ja, wenn ihr es einfach spielen wollt, also ich glaube, da muss gar keine irgendeine Art und Weise ein schlechtes Gewissen haben, es einfach zu emulieren.
Bei zu vielen Leuten, die solche Sachen holen, ist das für mich gefühlt einfach nur so ein Investitionsgeschäft, und das finde ich dann immer ein bisschen.
Ja, das wäre aber schon, also ich glaube, bei Rule of Rose bist du da am Ende der Fahnenstange angekommen, weil da kannst du, glaube ich, nicht mehr voraus, also bei in diesen hohen Preisen, da kannst du halt, glaube ich, nie wissen, ob das nicht einfach die Spitze des Eisbergs da noch ist, weißt du? Und ob es dann noch mal teurer wird, das ja, kannst du dann nicht so voraussehen. Da müssen wir mal mit Björn reden, was der so sagt. Der kennt sich da doch
ja,
aus.
Ja, der kennt sich da aus, ja.
Genau. Das stimmt. Ja, also kann ich aus diesem Aspekt aber wirklich, wirklich empfehlen. Allgemein, Rule of Rose ist ein absolut einzigartiges Videospiel, hat viele spielerische Schwächen, ist aber ein Spiel, was sich durch seine Präsentation, seine Erzählung und seine Atmosphäre sehr trägt. Diverse Trigger-Warnings, die man dazu mit abgeben muss. Es geht sehr um Bullying, es geht um Gewalt in verschiedensten Formen, psychologischen Terror und dann auch noch im Kontext von halt Kindern, die sich das auch gegenseitig antun. Und du hast, wie gesagt, diesen Hundegefährten, der da auch nicht ganz geschont wird in dieser Präsentation des Spiels. Aber es funktioniert halt unter anderem so gut, weil dieser Hund wirklich man baut eine sehr emotionale Verbindung mit diesem Hund auf. Ich habe dieses Spiel übrigens selbst auch nur mal für ein paar Stunden auf dem Emulator gespielt, nicht wahnsinnig viel, aber ich habe mir halt, es war eines der ersten Spiele, die ich damals auf Justin TV, dem Twitch-Vorgänger, gesehen habe und einen kompletten Playthrough angeguckt habe, und jetzt seit diesen, weiß ich nicht, 12, 13 Jahren, weiß ich nicht genau, wann das war, 2008, 2009, weiß ich nicht, begleitet mich dieses Spiel immer recht, recht close.
Ja. Ja, dann würde ich mal zum nächsten Spiel kommen, auch bei einem Hund bleiben, weil es gerade so schön passt, nämlich Secret of Evermore, das ich mit Mats auch mal komplett bei Time to 3 gespielt habe. Das war aber auch eins der Super Nintendo-Spiele, die ich als Kind durchgespielt habe. Und die dadurch eine sehr große nostalgische Verbindung auch haben. Und da hast du einen Hundebegleiter. Das ist ein RPG, wie Secret of Mana müsst ihr euch das vorstellen, weil das auch quasi die gleiche Engine benutzt, wenn man damals schon von Engine reden kann. Aber auf jeden Fall das gleiche Spielsystem. Und da hast du halt einen Hund, den du nicht steuern kannst, der dein Begleiter ist. Beziehungsweise ich glaube, doch mit Select kannst du ihn steuern, aber die meiste Zeit steuerst du deinen Hauptcharakter, und dann hast du halt den Hund, der von selbst agiert. Und da ist es so, da gibt es halt den schönen Twist, einerseits auch das mit den Schnüffeln, was du gerade erwähnt hast bei Rule of Rose, der schnüffelt auch nach Zutaten für das Alchemiesystem in dem Spiel, mit dem du dir Zauber baust, und ist dadurch halt auch spielerisch nützlich, plus er hilft dir im Kampf. Und er levelt auch selber hoch und sowas. Also es ist auch wirklich ein wertvoller Begleiter. Der macht mega viel Damage am Ende. Und das Spiel hat ja diesen Setup, dass du in einer Welt bist, die quasi an verschiedene Zeitepochen sich orientiert. Und sich alles immer ändert, je nachdem, an welchem Ort dieser Welt du bist. Also du fängst in der Prähistorie an zum Beispiel und kommst in diese Welt, ist so eine Isekai-Story, aus der Gegenwart. Und in der Gegenwart ist halt einfach nur ein ganz normaler Hund. Und dann landest du in der Prähistorie und ist es so ein wilder, buschliger Wolf plötzlich. Okay. Und dann im nächsten Sequenz bist du in so einem, ja, was ist das, so ein bisschen eine Antike, und da ist es dann ein Windhund, und ganz zum Schluss bist du in so einer technologisierten Welt, und da ist dann ein Cyborg-Hund auf der Basis von einem Toaster. Also er sieht aus wie ein Toaster mit Beinen und einem Kopf. Und das finde ich ist halt ein super cooler Setup, also dieses Tier umzusetzen und dann auch auf verschiedene Arten zu repräsentieren im Spiel selbst. So dass es halt immer auch eine gewisse Spannung war, wenn du in einen neuen Spielabschnitt kommst, zu sehen, oh, wie sieht denn jetzt mein Hund aus? Und das finde ich super cool. Gibt auch nichts, was so da reinkommt.
Gibst du dem selbst einen Namen oder hat er gar keinen Namen?
Den gibst du selbst einen Namen, bin ich ziemlich sicher. Ich glaube, du gibst deinem Charakter und dem Hund selbst einen Namen.
Weißt du noch, was für einen Namen du ihm gegeben hast, beziehungsweise vielleicht welchen Namen ihr ihm gegeben habt?
Also wir haben ihn bestimmt Rakete genannt, weil das direkt noch ein Hund ist, den wir erwähnen können aus einer anderen Spielereihe, aber
das werden wir dann gleich mal machen müssen, ja. Ja, finde ich cool. Es gibt ja allgemein Hunde in JRPG, sind ja so ein Ding, die immer mal wieder relevant werden. Mir fällt da zum Beispiel der Hund aus Tales of Vesperia ein, der halt wirklich, also
das ist ein richtiger Charakter auch, ne?
Er hat einen richtigen Charakter, er redet. Also er ist nicht wirklich anthropomorph, weil er ist schon ein vierbeiniger Hund und sieht aus wie ein Hund und bewegt sich wie ein Hund, aber er redet auch und hat eine Augenbinde und eine, nicht eine Augenbinde, sondern ein,
wie sagt man,
Augenklappe und eine Zigarre oder eine Pfeife im Mund. ein sehr, sehr cooler Hund. Der kommt mir da sofort in den Sinn.
Ja, bei JRPGs würde mir noch Final Fantasy VII einfallen, weil da gibt's Red
13. Oh, auch sehr, also ein bisschen in diesem, ne, wie der Tales of Vesperia Hund.
Genau, wobei Red 13 eine Katze ist. Kein Was? Hund.
Nein.
Red 13 ist doch eine Katze, oder nicht?
Nein.
Ist das ein Hund? Also,
a Red Lion or Wolf-like Beast.
Ja, okay.
Ja,
also so ist es undefiniert.
Na, aber es war also sowohl Wolf, nee, Lion wäre ja Katze, stimmt, du hast recht.
Ja, Lion wäre Katze, weil ja, ich habe also, das immer so angucke, als Katze empfunden.
Ja, ich sehe auch, wenn du dann eher mit einer Wildkatze als mit einem Wolf vergleichst, kann ich auch sehen. Ich glaube, das kann man sich so ein bisschen selbst, wie man selber mag. Ich glaube, daran kannst du sehen, ob du ein Hund- oder Katzenmensch bist. Was interpretierst du in Red 13 ein?
Das finde ich sehr schön. Wie so ein Rorschach-Test für Katzen und Hunde.
Genau, das ist ein guter Internet-Test.
Ja, auf jeden Fall ist das halt. Aber der spricht ja auch wirklich, aber ist halt auch trotzdem hat seine tierische Form, der ein bisschen besonders aussieht, weil der ja noch so Federn und Federschmuck hat im Charakterdesign. Und aber auch super cool ist, ne? Ein Auge ist zu vernarbt und der hat dann richtig coole Angriffe. In Final Fantasy VII Remake kommt er ja auch schon vor am Ende. Und im nächsten Teil wird er dann wahrscheinlich endlich spielbar sein. Da freue ich mich schon sehr drauf. Aber den mochte ich immer ganz gern in Final Fantasy VII. Er war aber, muss ich zugeben, immer nur zwischenzeitlich mal in der Partie. Er war nicht mal eines meiner Hauptpartymitglieder damals.
Gab es nicht in noch einem Final Fantasy irgendwie einen Hund? Das ist doch irgendwie so ein Meme, dass man den aus irgendeiner Kanone schießen kann oder so.
Acht, ja. Das gibt ist den das Hundebegleiter acht? Von Rinoa in Final Fantasy 8.
Okay.
Und ja, und da gibt es richtig dumme Moves mit.
Schießt
man
aus Kanonen. as one does. okay, dann kommen wir doch direkt zu dem, was du gerade schon erwähnt hast, nämlich Rakete aka Missile. Ein Hund, der hat er sein Debüt gefeiert in Ghost Trick? Weil der wird dir immer mal erwähnt, ne?
Ja, in Ace Attorney gibt's einen Hund namens Missile bzw. Rakete in der deutschen Version, direkt im allerersten Ace Attorney. Mhm. Und da ist das aber halt einfach so ein Shiba Inu. Mhm. Und der spielt da keine so große Rolle. Ist einfach nur der Polizeihund, wie er dir vorgestellt wird. Und in Ghost Trick ist es ja wirklich ein richtiger Charakter. Und da ist es ja auch kein Shiba mehr.
Genau, und da nimmt er dann wirklich eine zentrale Rolle in den Geschehnissen ein. Du musst ihn beim Lösen deiner Puzzles nutzen. Und ich glaube, das Interessanteste beim Missile ist ja wirklich sein Hintergrund, ne, wo er herkommt, der Hund.
Genau, aber das würde ich jetzt nicht vorwegnehmen. Und da würde ich eher sagen, das ist einer der Gründe, weshalb man Ghost Streak spielen sollte.
Ach so, nein, ich meine aus der echten Welt. Ich meine, was
ach
die
so,
Vorlage.
Ach so, weil es der Hund ist von Shutakumi.
Ja, genau. Ja. Das ist einfach der Hund von dem Director dieser und dem Schreiber dieser Spiele, der glaube ich, letztes Jahr leider verstorben ist. Oder was, dieses
genau,
Jahr
vor,
sogar?
Nee, ich glaube, vor ein oder zwei Jahren. Ich bin mir aber jetzt auch nicht 100% sicher, ja. Aber
ja, und das finde ich ist ganz toll, wie
das ist wirklich toll.
Der dieses Tier, was er liebt, in seinen Werken verewigt hat. Das ist schon länger her. Das ist 2013 gewesen. 2018 gewesen.
Ist ja verstorben.
Mhm. Ja, ne? Genau. Mhm. Sehr große Glubschaugen, sehr kleiner Mini-Hund und in Ghost Trick, also diese Zeichnung oder dieses Charaktermodell von diesem Hund in Ghost Trick ist wirklich absolut unfassbar endlos cute und schön. Aber ja, mehr.
Ist so ein Zwergspitz oder sowas? Ich weiß jetzt nicht,
das
mehr,
weiß ich, da hab ich
was
gar
exakt
keine Ahnung,
das
leider
für eine Hunderasse ist, aber halt so ein kleiner. Und ja, die Art und Weise, wie der redet in dem Spiel, ist auch hervorragend. Er ist so begeisterungsfähig und süß und das ist hervorragend. Und dann noch die Story, die mit ihm passiert, ist auch hervorragend. Also das ist ein Win auf ganzer Linie, was Ghost Trick
da in macht. Ghost Trick dann nicht einfach nur noch eine kleine Anspielung, sondern wirklich zentraler Teil
der
Geschichte. Ich kann mich an diesen Twist genau gar nicht mehr erinnern. Ich kann mich an viel, habe viel von Ghost Trick vergessen. Ich weiß, dass da etwas war, aber ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, was.
Oh, das ist aber, da beneide ich dich ja drum. Robin, du musst das nochmal durchspielen.
Ja, hab ich seit Ewigkeiten tatsächlich vor. Okay, Tom, möchtest du noch einen als nächstes machen oder soll ich direkt weitermachen, wie du magst?
Ich kann gerne auch noch einen bringen. Jetzt hatten wir Pferde hatten wir jetzt, Hunde hatten wir jetzt.
Hauptsächlich Pferde und Hunde bisher, ja.
Genau. Bei den Pferden haben wir jetzt übrigens nicht erwähnt, weil es, glaube ich, auch bei uns beiden jetzt emotional keine Verbindung ist. Es ist einfach nur lustig, weil es auch wieder relativ detailliert stattfand, war in Metal Gear Solid 5, muss ich auch sehr dran denken, wo wir über Red Dead 2 geredet haben.
Da gibt es natürlich auch den Hund. Es gibt ja sowohl Hund als auch Pferd.
Stimmt, da gibt es ja auch den Hund.
Das Pferd ist ja relativ austauschbar, wenn ich richtige Erinnerung habe, aber der Hund hat ja auch so einen richtigen. Man findet ihn als Welpen und zieht ihn dann in 2-3 Missionen, ist er dann plötzlich ein erwachsener Hund.
Ja, aber das ist super. Also das habe ich jetzt schon wieder leider vergessen. Aber stimmt, da gab es ja einen Hund. Genau. Ich komme auf eine Katze, beziehungsweise eine Großkatze, die aber erst noch klein ist in diesem Spiel, nämlich in Terranigma. Da gibt es ja der ganze Setup dieses Spiels ist ja, dass du die Welt wiederbelebst. Du belebst erst die Kontinente wieder, die versunken sind, und dann die Flora und schließlich die Fauna. Und während du die Fauna wiederbelebst, kannst du auch noch mit Tieren sprechen. Das heißt, es gibt ganz viele Vögel, mit denen du sprechen kannst. Und an einer zentralen Stelle gibt es auch ein kleines Löwenjunge, so ein bisschen Simba-mäßig, namens Liam. Und mit dem kannst du dann auch reden und mit dem machst du so eine ganze kleine Questreihe, wo es um ihn geht. Und das hat für mich auch immer super funktioniert, weil die Art und Weise, wie du da die Tiere kennenlernst, dir dann auch so einen gewissen Respekt vor den Tieren gibt und sie als Charaktere versteht und nicht einfach nur als, ja, hier sind halt ein paar Tiere. Und es hat noch mal mehr Impact, weil du, so wie du die Menschheit wiederbelebst in dem Spiel, die Fähigkeit verlierst, mit Tieren zu kommunizieren. Und es gibt es gibt da eine Sache, die spoilere ich jetzt einfach mal, deswegen an der Stelle auch mal ein Spoiler für Terranigma ist, aber nur was nebenbei stattfindet, deswegen ist jetzt kein Kernplot-Spoiler, aber nur eine Sache, die ich sehr schön finde. Du hast halt am Anfang, wo es die Menschheit noch nicht gibt, diese Quest, wo du Liam und die anderen Tiere kennenlernst. Und später, wenn du die Zivilisation schon vorangetrieben hast, gibt es in einer Stadt einen Zoo mit Löwen, mit denen du nicht mehr reden kannst. Aber du weißt, welche Löwen das sind. Mhm. Und das finde ich richtig, richtig krass.
Das ist wirklich cool.
Ja, also richtig coole Art und Weise, das zu integrieren. Deswegen, muss ja auch unbedingt rein.
Ich finde lustig, dass sie ihren Löwen einfach Liam genannt haben.
Ja, also, Liam.
Das ist Bob der Löwe. Hallo, ich bin Bob.
Liam the Lion klingt aber noch gut.
Liam the Lion klingt ziemlich gut, ja. Ein bisschen fucked up, dass du dann auch die Welt rettest und die Konsequenz daraus ist, dass dieser Löwe eingesperrt wird, wenn man drüber nachdenkt.
Ja, weil es halt nicht nur positive Sachen hat, ne? Also es behandelt ja dann eben auch die Tatsache, dass die Menschheit eine Gefahr für sich selbst darstellt, auf mehrere Arten und Weisen und auch nicht nur für sich selbst, sondern auch die Umwelt.
Interessant, interessant. Ja, das ist schön, weil damit habe ich ja persönlich mit Terranigma oder mit Secret of Amamur gar keinen großen Kontakt gehabt. Deswegen sind das Tiercharaktere, die ich tatsächlich auch nicht so groß kenne. Aber das hört sich ja nicht an, als ob in Terranigma es ja allgemein sehr viele von so Tiercharakteren geben muss, mit denen du dann quatscht und die dann charakterisiert
werden. Es gibt auch noch
eine
sehr traumatische Szene in so einer Eishöhle an einer Stelle, die deute ich jetzt mal nur an. Aber ja, es gibt da verschiedene Tiere. Es gibt auch so einen dicken, großen Vogel, mit dem du redest. Der ist der König der Vögel.
Of course. Ja. Liam ist ja der Prinz der Löwen. Er ist der König der Vögel. Das sind wahrscheinlich immer Royalty, die du triffst. Vielleicht können nur die mit die Tiere mit blauem Blut reden. Das ist für die Erweiterte-Lore.
Oh Gott. Da müssen wir nee, ich glaube, die labern alle. Nein. Vor allem davor redest du ja mit Pflanzen und du verlierst dann die Fähigkeit, mit Pflanzen zu reden, wenn du mit Tieren reden kannst. Ich glaube, so war es.
Das ist ja lustig.
Ja.
So, ich möchte mal zu was ganz anderem kommen. Nämlich die Tiere, die wir bisher erwähnt haben, sind alle Freunde von dir. Alle Charaktere, die dir helfen, die eine Vertrauensbasis mit dem Hauptcharakter aufbauen. Dieser nächste Charakter hat damit gar nichts zu tun. Er ist A, der Hauptcharakter selbst und B, will der keine Freunde suchen in irgendeiner Form. Ich rede nämlich von dem Hai in Maneater, lieber Tom. Der Hai in Maneater ist aber großartig.
Der hat der einen Namen oder ist das einfach nur ein Hai?
Es ist einfach nur ein Hai.
Okay.
Es kann sein, dass tatsächlich der einen Namen von den menschlichen Antagonisten bekommt. Lass mich das mal kurz nachgucken. Maneater Shark Name.
Ach so, wie so ein Legendennamen.
Ja, genau, aber ich glaube nicht, nein. Also der Story-Hintergrund, denn ja, dieser Hai hat einen Story-Hintergrund, wieso er Menschen jagt. Er macht das nicht einfach, weil er eine Parodie eines Haies ist, sondern die Menschen sind hier tatsächlich die Bösewichte. Denn am Anfang dieses Spiels bist du ein kleines Baby, ein kleiner Baby-Hai und schwimmst mit deiner Mutter fröhlich durch die Meere. Und dann kommt halt so ein Haijäger, Scaly Pete heißt dieser Haijäger, der für so eine Dokumentationssendung, die irgendwie auf Discovery Channel läuft, halt Haie jagt und umbringt. Und der tötet deine Mutter und will auch dich töten und gibt dir dabei auch irgendwie eine Narbe, aber du beißt ihm dann einfach einen kompletten Arm ab und kannst dadurch entkommen. in der Folge jagt dich dieser Haijäger dann konkret, weil er Rache an dir nehmen will, weil du seinen Arm abgebissen hast. Aber auch du bist nicht freundlich auf Menschen zu sprechen, aus den offensichtlichen Gründen. Und das ist erstmal hervorragend, also dass sie einfach sagen, nee, wir brauchen schon einen Plotgrund, warum dieser Hai dann die Menschen jagt. Aber dieses Spiel schafft es halt, diesen Hai so großartig zu inszenieren. Zunächst einmal wirst du ja zu einer absoluten Mega-Tötungsmaschine. Du wirst ja zu so einem Wie nennen die nochmal? Megadolon oder sowas?
Megalodon gibt es.
Megalodon, ja. Also so eine mythologische, ich weiß gar nicht, ob es mythologisch ist oder einfach nur ein antiker Hai. Ich weiß gar nicht, was von beiden ist. Einfach ein gigantischer Hai halt.
Ich glaube, das ist wirklich eine ausgestorbene
Art. Ja, ich glaube auch, ja. Nicht nur das, sondern du bekommst auch einfach wirklich übernatürliche Fähigkeiten. Also du kannst dir verschiedene Skills und Evolutionen freischalten, wo du dann unterschiedliche Superfähigkeiten bekommst. Und das funktioniert, finde ich, so gut, weil dieser Hai so toll animiert ist. Wie er durch die Gegend schwimmt, wie du aus dem Wasser herausspringen kannst, wie er dann die Menschen wegmonscht. Das sind total die trivialen Gameplay-Systeme, die dahinter stecken. Aber ich habe das trotzdem seine 10 Stunden, wie auch immer lange es dauert, gerne durchgespielt, obwohl du immer das Gleiche machst. Einfach, weil es in dieser Zeit nicht so richtig langweilig wird, mit diesem Mega-High Menschen zu chompen.
Ja, schön. Ich habe das selber noch gar nicht gespielt, aber ich finde es total lustig, dass wir so eine Art Spiel haben. Dass es sowas inzwischen gibt.
Ja, und hat auch DLCs bekommen, 2 Stück, die ich selbst auch noch nicht gespielt habe. Ich glaube, die anderen DLCs waren so Skins und Fähigkeiten, aber es hat einen großen DLC bekommen, der nennt sich Truth Quest. Und den möchte ich auch tatsächlich noch spielen. Ich glaube auch, dieses Spiel ist im Game Pass drin oder war zumindest mal im Game Pass.
Oh, das kann sehr gut sein, ja, das weiß ich jetzt gerade auch nicht.
Game Pass.
Und?
Ist im Mai 21 zumindest den Game Pass hinzugefügt worden. Aber ich weiß nicht, ob es immer noch ist.
Okay, müsst ihr mal selber checken.
Ja.
Ich würde mal ein Spiel erwähnen, bei dem gibt es ganz viele Tiere, aber das Spiel muss auch vorkommen, wenn man über Tiere in Videospielen redet, nämlich Tokyo Jungle.
Oh, ja, stimmt, das habe ich ganz vergessen.
Action-Survival-Spiel, in dem man wirklich. Also ich glaube, man spielt jedes Tier auf Erden. Ich glaube, so viele Tiere kann es ja gar nicht geben. Also nee. In Tokyo Jungle sind
wahnsinnig viele. Wenn die alle auf ein Boot mit Noah gepasst haben, kann es so viel nicht geben.
So. Und das Lustige ist, dass alle diese Tiere so verschiedene Eigenschaften haben. Ne? Also sie werden ja so ein bisschen unterkategorisiert, je nachdem, was für eine Art von Tier sie sind. Und dann hast du ja wirklich dieses, dass du andere Tiere umbringen musst, um Nahrung zu finden. Oder du musst stealthmäßig vor Predator-Tieren quasi dich die vermeiden, damit du nicht gefressen wirst und musst dich auch fortpflanzen in dem Spiel. Das hat ja wirklich so Roguelike-Survival-Elemente, das Spiel. Und was ich so lustig finde, ist einfach, wie viele Tiere es gibt. Es gibt Zwergspitz, Wolf, ein Beagle, ein Gepard, Löwe, Schaf, Elefant, Nilpferd, Giraffe, Mammut, Archaeopteryx, Säbelzahntiger, Taube, Homo erectus. Es gibt so
diverse Dinosaurier.
Ja, genau, ich sage ja Archaeopteryx. Also es gibt halt wirklich Dinos in dem Spiel, teilweise auch als DLC.
Roboterhunde sehe ich gerade.
Es ist so bescheuert. Ja, und wie gesagt, halt Homo erectus, also du rennst quasi mit einem Menschenvorfahren darum. Es ist so dumm. Es ist so ein dummes Spiel, aber es ist sehr, sehr lustig.
Nicht nur Homo erectus, sondern es gibt auch straight up Office Worker, was ich auch recht lustig finde. Ja, ein Spiel, dem ich nie genug Zeit geschenkt habe, gebe ich ganz offen zu. Wir haben das bei Time to 3 damals
gespielt.
Auch nicht.
Ich habe das auch immer nur verhältnismäßig wenig gespielt.
Ja, ich glaube halt, weil es halt auch ein wirklich seltsames, sich kaum erklärendes Spiel ist. Also es ist halt nicht kein offensichtliches Spiel, so klassisches, also lineares Ding, sondern wie du gesagt hast, diese Roguelite-Elemente hat es, dieses Neustarten, du willst überleben möglichst lange. Es ist ein super seltsames Spiel.
Ja. Also ich meine, es erklärt sich aber schon, es hat ein relativ ausführliches Tutorial.
Okay. Ja. Und es hat tatsächlich auch einen Story-Mode, wo man dann, glaube ich, durch die Tiere durchwechselt. Es wäre schön, wenn dieses Spiel.
Ja, es ist ja so eine komische Apokalypse, in der du da unterwegs bist.
Genau, du bist in der Post-Apokalypse unterwegs. Ja. Ich hoffe sehr, dass wir das mal im PlayStation Plus sehen. Problem da ist ja, dass, soweit ich weiß, die keine DLCs dann spielbar machen können bei diesen PS Plus-Sachen. Habe ich, glaube ich, gelesen. Und da sind ganz viele DLC-Tiere halt dabei.
Nee, also es ist im PlayStation Now, glaube ich, drin. Also ich glaube, man kann es tatsächlich streamen. Ich bin mir nicht sicher.
Okay. Ja, Tokyo Jungle, falls ihr das nicht kennt, was ich mir schwer vorstellen kann, unbedingt mal näher anschauen. Wie gesagt, wir haben das auch mal bei Time to 3 gespielt. Ja. Und das war wirklich ein großer Spaß.
Ich habe die PS3-Version davon.
Ja, genau, damit haben wir es dann auch damals gespielt. Mhm. Vor 8 Jahren, lieber Tom. Am 27.04.2014 ging unser erste Episode
zu
Tokyo Jungle Online. Ja, ganzes halbes Jahr vor Hooked.
Witzig.
Okay. Ich muss noch mal zurück zu einem Hund kommen. Wir haben es schon ausführlich über Hunde geredet. Auch bei Tokyo Jungle sind Hunde ein großer Part. Einer meiner Lieblingshunde in letzter Zeit und ein absoluter Lichtblick in diesem Spiel ist aber der Hund Chorizo in dem Spiel Far Cry 6. Habe ich fast wieder vergessen. Ist mir dann aber eingefallen tatsächlich von selbst wieder. Und ich dachte mir so, natürlich, das war mit Abstand das Coolste an diesem Spiel. Denn Chorizo ist so ein Dackel. Der aber keine Beine mehr hat, beziehungsweise keine Hinterläufe mehr hat. Der seine hintere Körperhälfte ist halt eine Prothese, beziehungsweise ein Roboter, zusätzlich eben dran gepappt wurde, womit er dann normal rumfahren kann. Also es sind keine Beine, die er da hat, sondern er hat einfach Räder bekommen. Er fährt halt auf Rädern durch die Gegend und dann seine Vorderbeine hat er noch. Und auch da ist es so, der hat einfach so eine coole spielerische Rolle. Zunächst einmal ist er ein Questgeber. Also du schaltest diesen Hund frei, indem du Quests von ihm annimmst. Und das wird dann halt dargestellt, dass du wie in so einem MMO so eine Nahansicht des Questgebers bekommst, der halt mit dir redet und der dir halt den Questtext vorliest. Und dieser Hund bellt halt einfach so ein bisschen rum und ist aber in diesem Questbildschirm unglaublich geil animiert. Also der hat da eine ganz, ganz lange Animationsloop laufen und das, da einfach nur 2 Minuten lang zu sitzen und anzugucken, wie dieser Hund dich anguckt und so ein bisschen rumspringt und rumfährt und bellt, das ist das cuteste der Welt.
Schön.
Das ist wirklich hervorragend. Und ich glaube, du musst dann einfach für ihn halt irgendwelche Stöcke finden und halt so Hundequests erledigen, womit er dann froh ist. Und das ist halt auch super cute. Und dann schaltest du ihn dann wirklich als Begleiter frei, kannst dann auch Skins für ihn freischalten mit den In-Game-Sachen, die du erledigst, was super cool ist. Und du schaltest dann halt auch immer neue Skills frei, was auch echt cool ist. Du schaltest zum Beispiel die Fähigkeit frei, die unglaublich nützlich ist, dass er automatisch Gegner und Schätze markiert in der Spielwelt. Also du musst es dann nicht mit deinem Fernglas von Hand machen, sondern er rennt halt durch die Gegend und bellt und markiert dann die Gegner so. Und er wird halt auch nicht angegriffen, weil er ein kleiner, süßer Hund ist. Deswegen greifen die ihn nicht an, sondern lassen ihn einfach rumlaufen. Er kann dann aber auch Gegner ablenken. Ja, du kannst ihm sagen, Chorizo, renn mal dahin. Dann rennt er dahin und bellt mit seinem cuten, hellen Bellen. Und dann guck ihn alle Leute dann denken sich, oh, ein cuter Hund, und du kannst ihn dann von hinten brutal meucheln. er kann aber auch wirklich Ressourcen finden, die du nur mit ihm finden kannst. Auch das ist dann automatisiert. Wenn du ihn dann eine Weile benutzt hast und den letzten Skill freischaltest, dann fängt er einfach ab und zu an, Sachen auszubuddeln und dir nützliche Ressourcen zu geben. Also so ein ganz, ganz nützlicher, auf so einer spielmechanischen Ebene Helfer, der aber auch unfassbar cute ist und du kannst ihn petten, dadurch wird er geheilt. Es ist wirklich vollumfassend ein Erfolg, Chorizo.
Ja, einer der, sagen wir mal, zählbaren Erfolge von Far Cry 6.
Und ich glaube, alle zählbaren Erfolge haben mit den Tierbegleitern zu tun, die du freischaltest. Weil du hast ja auch dieses Krokodil, was super cool ist. Da haben sie wirklich, das ist die richtige Entwicklung, die sie durchgemacht haben, von diesen menschlichen Begleitern. Und dann gab es irgendwie in Far Cry 5 auch dann mal einen Bären und oder einen Hund. Und hier sind es halt nur noch Tiere. Das ist die richtige Entscheidung gewesen.
Ja, auch so ein bisschen abgedrehter zu werden.
Ist ja voll.
Ja, etwas, wo du, glaube ich, auch meintest, dass da hättest du gerne mehr von. Und dann hat es parallel aber trotzdem noch dieses typische Far Cry-Ding von der Story her. Und
exakt, exakt.
Ich habe Far Cry 6 auch sofort wieder vergessen, nachdem das einmal durch war, durch den News-Cycle.
Ich habe viel, viel Zeit damit verbracht, aber trotzdem, same. Ja. Ja.
Same. Ich würde gerne noch mal zu Zelda kommen, weil da gibt es so ein Easter Egg, beziehungsweise so eine Tradition in der Zelda-Reihe, weil es gibt immer wieder Hühner und diese Hühner kann man angreifen und wenn man ganz viele Hühner angreift, beziehungsweise sehr oft ein Huhn angreift, dann kommen irgendwann ein ganzer Schwarm von Hühnern reingeflogen in das Spiel und picken Link zu Tode, wenn du nicht fliehst. Also du kannst quasi einen Bildschirm weitergehen in den 2D-Spielen zum Beispiel und dann sind die wieder weg. Aber es ist, finde ich, ein super witziges Feature, weil sie lassen dir die Freiheit quasi zu sagen, okay, ich hau jetzt hier auf so ein wehrloses Tier rauf, aber du kriegst dann auch Konsequenzen dafür. Und das finde ich super. Es gibt ja auch zum Beispiel in Link's Awakening kleine Hunde, die rumlaufen. Und die kannst du auch hauen, aber die wehren sich sofort. Also die kommen sofort angesprungen und greifen dich einmal an und ziehen dir ein bisschen Leben ab. Das heißt, da hast du einfach von vornherein so ein Ding, wo es sich wehrt. Aber ein Huhn kann sich gar nicht wehren. Und deswegen kommt dann irgendwann dieser Schwarm an, was ich ein sehr schönes Feature finde, was auch in den 3D-Zeldas dann teilweise noch drin ist. Und den Höhepunkt davon, den gibt's in Link's Awakening, weil du dort im Laufe deiner Quest relativ zum Ende hin den fliegenden Gockel als Begleiter bekommst, wo dann wirklich so einen Hahn dabei hast, den kannst du dann nehmen, so wie du andere Sachen auch einfach in die Hand nehmen kannst in dem Spiel und wenn du dann über Abgründe drüber hüpfst, dann fliegt der da so drüber und hilft dir dann, bestimmte Areale der Welt zu erreichen und das ist hervorragend. Das mag ich sehr gern.
Heißen die nicht irgendwie Klacks oder sowas in der Spielwelt? Habe ich das falsch in Erinnerung?
Ja, das kann sehr gut sein, dass die einfach nicht Hühner nennen. Chickens?
Warte mal. Nee, Kuko heißt.
Kuku, genau, ja, stimmt.
C-U-C-C-O.
Es gibt, glaube ich, in Hyrule Warriors auch so einen lustigen Angriff mit denen.
Ja?
Irgendwas
war in Hyrule Warriors. Wo auch diese 3000 Dinger auf die zufliegen hier. Crown Appearance Hyrule Warriors. Ich guck mal kurz. Nee, das ist tatsächlich, die stehen auch einfach halt rum und wenn du sie angreifst, passiert genau das. Du kannst sie aber auch, als wenn du Linkel spielst, freundliche Begleiter nutzen.
Das ist super. Ja, aber das finde ich einfach nur lustig. Ist so ein schönes Ding, was sie, ich glaube, das erstmal in A Link to the Past eingebaut haben und dann hat sich so etabliert. Ich weiß gar nicht, gibt es Hühner in Breath of the Wild, mit denen man das auch machen kann?
Ja, ich sehe gerade hier Screenshots. Es gibt Kukos in Breath of the Wild, die sehen sehr anders aus, wie ja viele in Kreaturen in Breath of the Wild auftauchen. Ich weiß aber nicht, ob sie, also muss ja eigentlich, warte mal, Breath of the Wild, ich schau mal kurz, was hier der Eintrag ist.
Ja, das würde mich interessieren.
Die sind in Kakariko Village größtenteils.
Ja, wie auch in Ocarina.
Kukos will attack you if repeatedly struck, but can attack monsters if hit by a monster.
Okay.
Man kann mit denen gliden, wenn man sie hält,
genau. Wie mit so einem Glider. Ja, genau. Das haben sie in den 3D-Spielen generell eingebaut. Also wenn du in Ocarina of Time einen Huhn dir nimmst und dann von einem Dach springst, dann flatterst du auch so ein bisschen.
Wenn ich das richtig erinnere. Genau, da erinnere ich auch dran, ja. Aber ich glaube zumindest, dass sie hier nicht zu Tausenden angreifen. Zumindest wird es zumindest nicht im offiziellen Zelda-Dungeon-Wiki
eintragen. Ich kann mich jetzt auch nicht dran erinnern.
Ja.
Aber gut.
Dann schaue ich mal, was ich hier noch habe. Ein paar habe ich noch. Ich habe nämlich, ja, ganz wichtig, das ist auch so ein Tier, was irgendwo zwischen anthropomorphes Tier und echtes Tier wandelt. Aber ich würde es noch am ehesten einem echten Tier zuweisen, obwohl es eine mythologische Figur ist. Ich rede nämlich von Amaterasu aus Okami.
Mhm, habe ich auch in der Liste.
Wichtig, eine Gottheit.
Oder Chibi-Terasu aus Okami Den.
Oh ja, damit habe ich ja selbst nie Kontakt gehabt. aber ist ja doch einfach eine kleine, cute Version, wie der Name verrät, von dem Tier, ne? Von,
absolut. Und
sonst ja das Gleiche. Das Spiel von Clover Studios, Hideki Kamiya, wo er gesagt hat, ich mache ein Zelda-like. Das ist aber 134 Stunden lang. Und du spielst einen Wolfsgott. Und du spielst es dann auch noch indem du Dinge malst im Kampfsystem mit dem rechten Stick oder später auf der Wii mit der Wii-Mode. Ein unglaublich ambitioniertes und seltsames Spiel mit einem einzigartigen Grafikstil, ganz viel Storytelling drin. Und wo du halt diesen stillen Protagonisten spielst. Und wenn ich halt höre, du spielst hier diese Gottheit, die halt durch einen Hund verbildlicht wird, dann hätte ich was anderes erwartet als das, was ich bekommen habe, als ich gespielt habe. Weil im Spiel ist Okami dann schon sehr einfach hundelike. Findest du nicht auch?
Was meinst du? Im Sinne, dass es jetzt nicht groß vermenschlicht wird? Oder?
Genau, vergöttlicht in dem Fall. Also es ist, Amaterasu ist wirklich sehr halt ein Hund. Setzt sich so hin, wenn du mit den Charakteren redest und lässt sich auch streicheln von anderen Charakteren. Und lässt sich auch streicheln von anderen Charakteren. Deswegen habe ich da oftmals einfach das Gefühl, es ist ein Hund, der ab und zu ein bisschen brennt. Oder eine Hündin, die ab und zu ein bisschen brennt.
Ich habe halt Okami nie wirklich sonderlich viel gespielt, das Original. Ich habe das auch nie durchgespielt. Ich habe Okami Den eine ganze Weile gespielt. Chibi-Terasu ist der Sohn von Amaterasu.
Oh, okay.
Und es gibt Amaterasu als spielbaren Charakter in Marvel vs. Capcom 3, was ich hervorragend finde, weil sie da mega spektakuläre Moves drauf hat und eine ganze bildschirmfüllende Donner-Effekte verursachen kann oder Feuereffekte. Und das ist hervorragend.
Ja, wirklich hervorragend. Auch verwirrend. Heißt das hier jetzt Okami oder Amaterasu? Weil Okami ist doch einfach Wolf, oder? Oder Feuer? Nee, Okami ist
Gott,
Gott, genau. Great God, Great Spirit.
Ja. Amaterasu ist der Name von
Amaterasu ist der Wolf. Name und Okami ist quasi was sie ist. Sie ist ein Great Spirit, aber der Name ist Amaterasu, sowas. Genau. Ganz, ganz, ganz tolles Spiel. Also ich habe es auch selbst nie durchgespielt, weil es halt wirklich lang ist und sehr langsam ist. Also man muss sich da wirklich Sitzfleisch bewahren. Gerade der Anfang ist sehr, sehr langsam.
Das ist tatsächlich auch, was mich am ehesten immer abgeschreckt hat an Okami, ist die Tatsache, dass ich immer höre, dieses Spiel geht voll lang. Dass du 40, 50, 60 Stunden damit beschäftigt bist, wenn du das durchspielen möchtest und noch ein bisschen was nebenher mitnimmst, was das Spiel so bietet. Und dann ist es ja im spielerischen Aufbau einfach Zelda. Aber vielleicht hat mich da auch Twilight Princess so ein bisschen verbrannt, weil bei Twilight Princess hatte ich auch schon das Gefühl, okay, das ist ein ziemlich langes Spiel und auch streckenweise ein wirklich langsames Spiel. Und ich mag Twilight Princess zwar ganz gerne, aber ich habe wirklich lange gebraucht, um mich da durchzuspielen, weil ich das nicht so am Stück machen konnte, weil es mir dann zu ein bisschen zu behäbig war an manchen Stellen. Ich weiß nicht, ob ich das heute anders sehen würde, ob ich da heute mit mehr Geduld rangehen kann. Keine Ahnung, aber damals habe ich es auf jeden Fall so empfunden.
Ja, ich finde, was bei Okami was ziemlich Besonderes ist, das Spiel erschien halt im Original 2006 und hat halt seitdem die 360 PS3-Version kam, die auch davor schon mit der Wii-Version, hat ja ständig Re-Releases bekommen.
Ja.
Und dann 2018 kam erst die Switch-Version raus. Und was ich halt besonders daran finde, ist, dass dies immer gleichmäßig gefeiert wird. Wenn du dir die Wertungen anguckst, die es damals bekommen hat, sind die, kommt natürlich ein bisschen auf die Plattform an, aber wenn du die zum Beispiel die PC-Version anguckst, die hat auch einen 92er-Schnitt, wie das Original damals das einen 93er-Schnitt hatte. Und das finde ich was ziemlich Besonderes, dass das Spiel auch über die Jahrzehnte oder beziehungsweise das Jahrzehnt nicht wirklich an Qualität verloren hat in der Meinung der Leute.
Ja, ja.
Das ist ja schon oftmals so.
Ich finde halt ein bisschen schade auch, dass Okami Den dann im Vergleich so stiefmütterlich behandelt wird, weil das ist damals auf dem DS erschienen und dann nicht noch mal irgendwo anders. Und inzwischen musst du auch, also teilweise, wenn du es zumindest gebraucht kaufen willst, ziemlich viel Geld bezahlen. Je nachdem, was für ein Angebot du findest. Mhm. Und das ist schade, weil da würde ich mir wirklich wünschen, dass wir, vielleicht kommt ja der Tag irgendwann, dass Nintendo die DS-Releases auf der Switch ermöglicht. Und da wäre das dann ein Kandidat für einen Re-Release, weil wir das wirklich schon lange nicht mehr hatten. Es ist jetzt, also auch das, ne, ich habe das, glaube ich, damals getestet. Habe ich das getestet? Ich glaube schon. Auf jeden Fall habe ich jetzt im Kopf, dass es ein gutes Spiel war, aber mich jetzt auch nicht begeistert hat, weil es halt auch so ein bisschen behäbig war. Aber sie haben gut dieses Okami-Gefühl und die, den Stil auf den DS übertragen.
Hm. Das ist allgemein einfach ein Spiel, was wirkt so, als ob sie in allen Belangen genau das gemacht haben, was sie machen wollten. Weißt du?
Ja,
das ist halt so eine vollständige Wiedergabe der Vision des Erschaffers. Das kann ich sehr, sehr wertschätzen. Aber kam die DS-Version dann überhaupt von Plätzchen? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Oh,
ich weiß jetzt aber auch nicht, von wem genau.
Also auf Wikipedia schaue ich gerade, da steht Mobile and Game Studio Inc. Das klingt ein bisschen so, als ob es einfach eine Abteilung bei Capcom gewesen sein könnte. Weißt du? Das weiß ich auch nicht. Ich schaue mal gerade, was considered.
Die sind, glaube ich, wirklich ein separates Entwicklerstudio, die ja auch andere DS-Spiele und so gemacht haben.
Interessant. Ja. Der Director von Okami Den hat vorher an Sachen wie Onimusha 2 und Ace Attorney Investigations gearbeitet.
Ach, witzig.
Finde ich ziemlich lustig. Ich habe noch, das habe ja ich gerade schon gegeben. Hast du noch eins für uns?
Ich guck mal einfach in meine Liste rein. Ich hätte auch noch Sachen, bei denen so ein bisschen die Frage ist, ob das quasi gilt. Obwohl, ich geh mal zu einer Reihe, um mal ein Fighting Game hier mit reinzubringen.
Na, endlich.
Genau. Tekken. In Tekken gibt's spielbare Tiere. Es gibt Kuma und Panda, die Bären. Und es gibt Roger, das Känguru, und Alex, den Dinosaurier. Das sind Charaktere, die schon relativ seit Anfang an dabei sind bei Tekken. Und es ist immer lustig, weil sie auch absolut mit einem Augenzwinkern eingebaut wurden, wenn du da, also wirklich Känguru, Alex und Roger sind quasi Spiegel voneinander und beide kämpfen einfach mit Boxhandschuhen. Und Alex kämpft dann auch so ein bisschen wie ein Känguru. Das sieht ein bisschen ulkig aus, aber das ist, glaube ich, auch der Punkt. Und die Bären können dann zum Beispiel den Gegner einfach nur nehmen und ganz fest drücken, was aber super brutal aussieht, weil es sind halt Bären.
Ja, eben wird auch so der Rücken dann gebrochen quasi,
ja,
oder?
Ja, genau, so ein Backbreaker-Move. Und die Cutscenes mit denen sind halt auch super lustig, wenn irgendwie der Dino Steinschere Papier spielt mit einem anderen Charakter und verliert und nicht so ganz weiß, wie das funktioniert. Das ist einfach sehr schön. Er hat ja einen Boxhandschuh. Wie soll er Steinschere Papier spielen?
Sehr guter Punkt. Ich habe eine Frage an dich und ich weiß halt, also ist King ist kein Tier, oder? Ist King
ein
Tier?
Nee, das ist einfach ein Wrestler mit einer Maske. Es gibt allerdings in Tekken 7, habe ich neulich im Stream festgestellt, einen Skin, wo er komplett aussieht wie ein Tier mit extrem fucked up Füßen. Das ist super
weird. Aber wir wissen, dass das eine Maske ist und er nicht einfach halb-halb ist, weil der Kopf sieht schon sehr, sehr realistisch aus. Es sieht nicht aus wie eine Maske, was er da aufhat.
Nee, das soll aber einfach ein Typ sein.
Ist einfach eine Maske, okay. Ja, aber das war das, was mich damals auch an Tekken 3 begeistert hat. Natürlich in erster Linie Yoshimitsu, ist ja ganz klar. Aber dass du dann halt King hattest, dass du den Bären freischalten konntest, dass du, das ist kein Tier, aber trotzdem will ich mal mit erwähnen, dass du diesen Baum Menschen mit freischalten konntest.
Mokujin.
Ja, genau. Das ist alles ziemlich, ziemlich cool. Und das ist das, was mich an Tekken 3 als Kind so angesprochen hat, dass es da so absolut wild wird und lustig.
Genau, die Kämpferriege ist halt total cool.
Gibt es das denn sonst noch öfters mal? Gibt es denn sonst Tiere in Kampfspielen dieser Art?
Ja, außerhalb, wie
du erwähnt hast, Amaterasu zum Beispiel?
Es gibt Bloody Roar, die Spielereihe, wo du menschliche Charaktere spielst, die sich in Tiere verwandeln. Aber mit dieser Spielerei habe ich quasi kaum Kontakt. Ich habe mal mit Leo einen Teil bei Time to 3 ganz kurz gespielt und das war's. Da müsste ich noch mal komplett neu einsteigen. Aber da ist es halt eines der Hauptfeature. Und ansonsten in Killer Instinct gibt es Sabertooth zum Beispiel, so einen Wolf, den du spielen kannst.
Ja, stimmt.
Also immer mal wieder gibt's solche tierischen Charaktere. In Darkstalkers gibt es ja zum Beispiel auch einen Werwolf, weil es da um diese ganz klassischen Horror-Movie-Monster geht.
Das sollte noch viel mehr, also ich finde, das sollte andersrum sein. Das sollte irgendwie die Spiele sein, wo in erster Linie die Charaktere so Tiere sind. Dann gibt es vielleicht ein, zwei Menschen mal dazwischen. Gibt es in Mortal Kombat Tiere? Nicht wirklich, oder?
Das ist seltsam, Monster, wenn ich drüber nachdenke. Tiere? Gibt es Tiere? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, weil die sind schon alle mal sehr humanoid.
Genau, aber das würde eigentlich voll gut da reinpassen. Einfach so ein komplett wahnsinniger Superwehrwolf oder so.
Ja, schon. Aber dadurch, dass sie die Fatalities immer, die müssen ja immer bei jedem Charakter gleich gut funktionieren. Deswegen haben die halt alle so ein relativ ähnliches humanoides
das stimmt.
Grundkonzept.
Ja, aber du kannst ja einfach einen Werwolf machen, der halt so humanoid rumläuft. Ist fein.
Sure. Ich meine, es gibt sowas wie Trolle und Orks
im WoW können jetzt auch Monster gerade rumlaufen. Dann können das auch Werwölfe. Was hast du gesagt?
Ich sage, es gibt halt sowas wie Baraka, aber das ist halt auch nur ein Monster quasi. Ja,
das wäre höher kritisierenswert, wenn du den Baraka als Tier bezeichnen würdest.
Ja, eben. Nee, würde ich auch nicht, aber ansonsten gibt es sowas in. Also mir fällt zumindest gerade nichts ein, ad hoc.
Okay. Genau. Also ich habe noch einen in meiner Liste, den ich erwähnen werde. Und das ist das eine Tier, was tatsächlich einfach ein anthropomorphes Tier ist, das auf zwei Beinen rumläuft und spricht und halt ein vermenschlichtes Tier ist. Aber ich finde, diesen Charakter muss man erwähnen, wenn man so eine Liste baut. Und das ist Conker aus Conker. Ich finde, Conker aus Conker muss man hier erwähnen.
Du meinst natürlich Conker Pocket Tales für einen Gameboy.
Ich meine Conker Life and Reloaded natürlich. Das ist für mich ja das normale Conker. Ah ja, ich vergesse immer, dass Pocket Tail überhaupt existiert, lustigerweise. Ja, ja. Ich glaube, wir müssen nicht viel über Conker reden. Wir haben Conker über, ich glaube, es waren 37 Jahre bei Time to 3 begleitet, in diversen Konstellationen, über viele Jahre verteilt, dieses Spiel durchgespielt und da teilweise sehr durchgelitten. Aber ich habe es dann auch immer genossen, was natürlich, wir wissen es alle, vor allen Dingen an diesen hervorragenden buschigen Schwanz liegt, einer der buschigsten Schwänze in der Videospielgeschichte, in der 360-Fassung, ja. Genau. In der Xbox-Fassung. Und das würde ich dem Spiel niemals nichts ganz hoch anrechnen wollen. Das ist ganz, ganz wichtig für die Spielerfahrung, wie buschig dieser Schwanz ist. Da könnte ich mir auch nie vorstellen, die N64-Version zu spielen. Ugh.
Ja, ja. Also die N64-Version hat auch die Framerate, die gegen sie spricht. Aber ich weiß gar nicht, wie das im gibt's im doch im Rare Replay ist doch auch die N64-Version drin, oder?
Ich glaube, hier muss eigentlich, oder? Warte mal.
Würde ich jetzt auch vermuten.
Ja, doch, die ist da drin. Die habe ich da das erste Mal gespielt.
Genau.
Rare Replay, Conker's Bad Fur Day. Ja, ist drin.
Und das ist halt cool, weil das war damals eines der technisch noch recht fortschrittlichen Spiele und auch sehr späten Spiele auf dem N64, das weiß ich noch. Und ich habe den Release damals auch so mitbekommen, aber das war ein Spiel, an das man nicht so leicht rankam. Ich glaube, ich habe das nicht einmal im Laden gesehen als Kind und Jugendlicher. Und dann ja auch erst durch dich jetzt im Nachhinein bei Time to 3 dann mitbekommen und festgestellt, dass gar nicht mal so gut ist an ganz vielen Stellen.
Ja, das ist, ich weiß auch gar nicht, wie ich da dran gekommen bin damals. Ey, ich habe das, glaube ich, wirklich bei Giga Games oder so gesehen. Und das war dann vor allem eine Mischung aus diesem grafischen Ding und halt der absolut, was für mich noch nie gesehenen Art, sich zu präsentieren in seinem Storytelling und seinen Dialogen. Man muss wirklich sagen, die Xbox-Version ist ja die zensierte Variante. Mhm. Das heißt, sie machen da auch ein bisschen Witze draus, dass es immer wieder gepiept wird. In meiner Spielerfahrung habe ich das gar nicht wahrgenommen. Aber es ist natürlich doof, dass das gemacht wurde bei der Xbox-Version. Ja, da kann ich dann jeden verstehen, der sagt, sie würden lieber die Originalversion spielen. Und Rare, also die aktuellen Leute, die bei Rare arbeiten, stimmen da ja auch zu. Weil es wurde ja Bad Fur Day und nicht Life and Reloaded bei Rare Replay hinzugefügt.
Ja, ja, ja. Also ich meine, da kommst du natürlich auch in das Bereich des Maskottchen-Plattformers und da gibt's endlos viele Tierwesen gefühlt, die man noch erwähnen könnte. Das machen wir jetzt mal nicht komplett auf, vielleicht dann in einer zukünftigen Folge oder so, weil das wäre schon wieder eine Subkategorie hier. Aber ich finde durchaus okay, dass wir Conker hier mit reingenommen haben. Und mein Lieblings-Conker-Moment ist der, als wir bei Verrückte Spiele-Werbung, als ich Mats und dir diese Werbung gezeigt habe zum ersten Mal, diese TV-Werbung zu Conker, wo suggeriert wird, dass er Sex hat mit einer jungen Frau auf verschiedenste Arten und Weise und dann ist es immer so ein Fake-Out.
Ja.
Und eure Reaktion war hervorragend.
Ja, weil es so viel weiter geht, als man glauben würde, wenn du das sagst. Man glaubt halt, ja, ihr suggerieren, dass Sex haben, weil eine Frau macht irgendwie Conker. Aber nein, also diese Frau, es spielt das wirklich, also die hat eine Oscar-Nominierung verdient, wie gut sie es spielt, dass sie gerade jemandem einen Handjob gibt. Das ist so gut gespielt und das so überzeugend und wie es dann zu diesem Eichhörnchen schneidet, das fand ich absolut, also wirklich Wahnsinn. Also konnte ich gar nicht fassen.
Die Folge ist auch exklusiv für SupporterInnen und da ihr, wenn ihr diesen Podcast hört, SupporterInnen seid, könnt ihr euch das auch gerne im Nachhinein noch anschauen. Falls ihr es bisher verpasst habt, ist auch und verlinkt auf unserer exklusiv für SupporterInnen Seite.
So, Tom, Conker war mein letzter Zusatz für diese Liste. Gerne, du kannst jetzt noch, wenn du jetzt noch also, 15 Leute hast, kannst du eine Stunde noch gerne weiter Sachen hinzufügen, das belasse ich jetzt ganz dir.
Nee, ich würde eine Sache noch nehmen, weil wir darüber im Vornherein geredet haben und ich tatsächlich staune, dass du sie nicht erwähnt hast, nämlich das Mischwesen Toriko aus The Last Guardian.
Habe ich natürlich ganz oben in meiner Liste stehen, habe ich jetzt aus irgendeinem Grund übersehen. Danke, dass du es nochmal gesagt hast, das ist ja super wichtig.
Ein Mischwesen, weil auch das schon im Namen drin steht, nämlich Tori, Vogel, Neko, Katze, Toriko. Und ist am ehesten so eine Art Greif. Also ich finde, daran muss ich immer denken, weil es halt wirklich diese Vogelbeine hat und dann aber dieses Federfell und so ein Gesicht, das mehr an eine Katze erinnert, wo du es halt auch die Art und Weise, wie es sich bewegt, ist teilweise sehr katzenähnlich und da möchtest du es eigentlich die ganze Zeit streicheln, aber es ist halt riesig. Und es geht ja in Last Guardian sehr viel darum, dass du als kleiner Junge dieses Tier kennenlernst, dass du es befreist, dass du diese Bindung zwischen den beiden stärkst und mit Hilfe von diesem Tier durch das Spiel dich bewegst. Und du hast ja mal ein Video dazu gemacht. Und wir haben uns auch damals sehr ausführlich im Podcast drüber unterhalten, weil wir beide waren ganz große Fans von diesem Spiel. Aber es ist durchaus auch teilweise umstritten, weil es halt Frustmomente erzeugt, weil Toriko eben kein Spielwerkzeug ist, sondern wirklich als Tier verstanden werden möchte. Und dadurch nicht immer das macht, was du möchtest. Wenn du es dann zu dir rufst oder so, dann macht es das halt nicht sofort oder macht nicht ganz genau das, was du gerade möchtest. Und manchmal wird es dadurch auch ein bisschen, also manchmal ist es auch einfach ein bisschen, wirkt es ein bisschen glitchy. Und dann geht durchaus auch die Immersion kaputt. Also da verstehe ich auch tatsächlich jeden, der sagt, okay, für mich funktioniert dann das einfach nicht, was sie hier vorhatten. Ich verstehe es, aber es funktioniert nicht. Aber für uns beide hat es total funktioniert.
Für mich persönlich ist das so ein, ist das kontrovers aus den besten Gründen, dieses Spiel. Natürlich diese glitschigen Sachen sind natürlich nicht beabsichtigt, aber ansonsten ist es aus genau den Gründen ja kontrovers, wie du gerade erklärt hast, wegen denen wir es auch so sehr mögen. Und ich finde das ganz interessant, wie du Toriko gerade beschrieben hast, oder Trico, wenn man ihn auf Englisch aussprechen möchte. Ich habe auch immer Toriko im Kopf, weil so halt im Game dein Charakter ihn ruft, weil er das japanisch ausspricht, als japanischen, mit einem japanischen Voice-Actor. Was ich bei dem so interessant finde, ist, dass es halt in seinem Aussehen eben sehr an so einen Greif erinnert, in seinem Verhalten aber ganz eindeutig eine Katze ist. Es ist in allem, wie es sich bewegt, wie es agiert, ist Toriko ganz eindeutig eine Katze. Und ich hatte wirklich durch dieses Videospieltier dieses Erwachen in mir, wo so, oh, okay, ich will einfach eine Katze haben. Ich glaube, ich brauche ein Haustier.
Oh no.
Ich wusste in mir
aber
immer,
eine 5 Meter hohe Katze, scheiße, wo kriege ich die her?
Ja, aber ich habe so richtig erkannt, wie unglaublich toll ich das fand. Und es gibt auch Kommentare unter meinen Videos, wo einfach Leute meinen, okay, Robin, du brauchst halt ein Haustier. Und das war absolut, stand dahinter als ganz großer Motivator. Und jetzt, wo ich mittlerweile seit 3 Jahren mit 2 Katzen zusammenlebe, kann ich all das nur bestätigen. Dieses Spiel hat das wirklich auf so eine so unfassbar gute Art eingefangen, dass ich das einfach versehentlich, ohne es zu wissen, in das Spiel transportieren konnte, meine Liebe für das Verhalten dieser Lebewesen, ohne das selbst zu wissen. Und das finde ich unfassbar beeindruckend.
Ja, es ist halt wirklich super gut eingefangen. Und ich meine, das Spiel hat ja so eine richtig krasse Historie hinter sich. Habe ich auch mal ein Video gemacht bei Hook drüber, über die Entwicklungsgeschichte, weil es über 10 Jahre gedauert hat, bis dieses Spiel tatsächlich dann mal rauskam.
Ja.
Und dann aber trotzdem ein Erfolg war, weil halt immer nur ein kleines Team dran gearbeitet hat. Das heißt, das Budget des Spiels ist gar nicht so groß, wie man jetzt meinen würde, dadurch, dass es jahrelang in der Entwicklung war.
Genau, das war der Grund, wieso es so lange entwickelt werden konnte, weil nur ein paar Dutzend Leute daran gearbeitet haben und nicht Hunderte oder Tausende.
Genau. Und das hat sich, finde ich, total gelohnt am Ende. Ich will das auch unbedingt nochmal durchspielen, weil jetzt ist schon ein paar Jährchen her, dass ich es das letzte Mal gespielt habe und bin dann sehr interessiert, wie ich das heute sehen würde. Und das profitiert wahrscheinlich auch nur von der, oder nee, es war doch so, wenn man das ungepatcht spielt, ist es eine unlockte Framerate und dann kann man es auf einer PS5 in einer höheren Framerate spielen. Wie war das?
genau, da, so ist es. Es hat dann ein paar andere Nachteile, wenn man es halt ungepatcht spielt. Ja, ja, ja. Ich glaube tatsächlich, wir hatten das ungepatcht gespielt, weil ich habe das Spiel erst letztes Jahr dann nochmal durchgespielt mit Lucy zusammen. Die ist ja auch gigantischer, wirklich gigantischer Shadow of the Colossus-Fan, kannte aber The Last Guardian nicht. Und da hatten wir dann auch sehr, sehr, sehr viel Freude mit. Also, für mich hat sich das komplett dann so verfestigt als dieses wirklich eines der besten Spiele aller Zeiten und eines der besten Spiele seiner Konsolengeneration.
Ja. Ja, es ist ein wirklich tolles Spiel und ich bin auch total gespannt, was Fumito Ueda und sein Team als nächstes machen, weil sie haben es ja schon mal angeteased vor einer halben Ewigkeit und mal sehen, ob es wieder 10 Jahre dauert.
Ja, es gab gerade, sie haben so ein, es gibt ja diesen Concept-Art-Screenshot davon schon, wo als Teil ihres Logos das haben. Und dieses Logo kam jetzt gerade letzte Woche oder diese Woche noch mal höher aufgelöst, wo man noch ein bisschen mehr von diesem Screenshot sich dann angucken kann. Ach
so, witzig.
Aber mehr gab es ja da tatsächlich immer noch nicht, ja.
Nee. Ja, mal gucken. Aber Toriko ist ein absoluter Erfolg, auch in meinen Augen.
Sehr schön. Okay, Tom, möchtest du da noch etwas nennen oder bist du auch zufrieden?
Nö, ich wäre, also für heute wäre ich zufrieden. Wie gesagt, ich glaube, wenn euch das gefällt und je nachdem auch, was ihr noch für Vorschläge habt, die könnt ihr uns natürlich auch gerne posten. Beispiele, die wir jetzt vergessen haben oder uns gerade einfach nicht eingefallen sind, dann gerne her damit. Und gerade was anthropomorphe Charaktere anbelangt, das wäre theoretisch noch mal ein Podcast wert in der Zukunft.
Ja, stimmt. Da hast du dann deine Star Foxes und Co. Das ist dann noch mal eine andere Geschichte.
Ja, absolut.
Okay, dann möchte ich mich noch mal ganz ausdrücklich bei euch für euren Support bedanken. Nur dank dem ist das überhaupt hier erst möglich. Und man kann es nicht oft genug erwähnen. Nicht wahr, lieber Tom? Deswegen noch mal vielen, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch ein ganz, ganz wunderbares Restwochenende, falls ihr es hört. Oder eine schöne Woche, falls ihr es am Anfang der Woche hört. Wir hören uns dann in 2 Wochen hier bei Hooked on Topic wieder. Oder am Montag bei Hooked FM. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.